Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 490 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle, die zuhören, geschätzte Damen, werte Herren, liebe Freunde. Und ich denke, dass ich heute mein Versprechen von der vergangenen Woche nachhole oder einlöse, etwas über die IFA zu erzählen. Ja, etwas ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Ich möchte eigentlich die ganze Folge hindurch alles von der IFA berichten, was mir auf- und eingefallen ist, was ich gut oder schlecht fand und vor allen Dingen der Gesamteindruck der IFA. Da möchte ich auch ein Wort darüber verlieren. Also, ich war ja vor einigen Jahren nicht mehr so sehr begeistert von der IFA und habe gedacht, da musst du nun wirklich nicht mehr hin, um dir irgendwelche Kühlschränke und Waschmaschinen anzusehen und was es da alles für ein Kram gab. Aber die IFA hat sich wahnsinnig entwickelt. Eine Messe, die 90 Jahre alt ist, das muss man sich mal vorstellen, dass die heute noch überlebt, da gehört eine Menge Kraft, Ideen und auch der Wille, die Sachen umzusetzen dazu. Und ich glaube, die IFA hat das geschafft. Die IFA 2015 war nach meiner Einschätzung, aber natürlich sagt das die Messegesellschaft auch selbst, beziehungsweise die GFU, die erfolgreichste Messe überhaupt. Man hat Aufträge geschrieben auf der Messe, das heißt die 1645 Aussteller, die da waren, haben die natürlich entgegengenommen, über eine Summe von 4,35 Milliarden Euro. Das ist mächtig. Die IFA muss ja nun einen Spagat machen zwischen der Consumer Show, die im Frühjahr in den USA wieder stattfindet, englischsprachig, riesige Potenzial und hier in einem relativ kleinen Land. Und dennoch hat sie es geschafft, sich derart zu mausern. Über 6.000 Journalisten waren da, davon fast 3.000 Ausländische. Es ist berichtet worden wie blöde, muss man sagen. Es ist ein toller Erfolgsmotor, diese IFA, was da geleistet gemacht wurde. 150.000 Quadratmeter Ausstellungsgelände ist ja nun auch nicht von Pappe. Und erlatschen konnte ich das alles nicht, das war einfach nicht drin. Ich habe mir zwar vorher wieder einen Plan gemacht, aber naja. So ein Plan ist Schall und Rauch. Dann bleibt man hier stehen und da hängen, dort wird man angequatscht, da interessiert einem was. Jo, und dann gucke ich abends auf den Zettel und sage, naja, hast ja morgen noch einen Tag. Aber der wird genauso schlimm und chaotisch wie der Tag vorher. Die internationale Funkausstellung in Berlin ist zu Ende. Alle waren zufrieden. Die Besucherzahl war wieder deutlich höher gegenüber dem vergangenen Jahr. Die Eintrittspreise sind übrigens moderat geblieben. Also im Vorverkauf für die Privatpersonen 12 Euro und an der Tageskasse 17 Euro. Wenn ich da an die Cebit gedacht habe, früher als die noch das normale Volk haben wollten, das war schon eine andere Nummer. Gut, die Fachverkäufer müssen ein bisschen mehr bezahlen. Übrigens, es gibt hier auch Sonderkarten, also 3 Erwachsene bezahlen den Preis von 2. 2 Tage sind dann billiger als 2x 1 Tag. Dann gibt es Familienkarten für Vater, Mutter oder Vater, Mutter, Mutter und bis zu 3 Kinder unter 18 Jahren. Ich glaube 35 Euro war das, habe ich gesehen. Also man tut da mächtig etwas. Und eine solche Messe, naja, das ist sowas wie ein Zoo für Technik. Allerdings bekommt man da nur die neuesten Tiere zu sehen und auch ein paar Verrückte. Also es ist ein Erlebnis, es ist eine Reise wert, Berlin sowieso, die IFA auf jeden Fall. Und das Rahmenprogramm, was ich sonst so von auch keiner anderen Messe kenne, im Sommergarten, was seit Jahrzehnten immer wieder da ist, ist nicht mein Ding, okay, aber wenn ich sehe, wie viele Menschen da hingehen und sich das anhören und antun, es ist einfach toll. Internationale Funkausstellung ist ein Highlight für Deutschland. Schluss. Sony hat neue Heimkino-Projektoren vorgestellt mit einer nativen Auflösung von 4K. Einer davon, drei Stück haben sie insgesamt vorgestellt, einer davon beherrscht sogar HDR, dieses High Dynamic Range. Und wenn man sich das ansieht, es gibt extra immer und überall dunkle Ecken auf dieser internationalen Funkausstellung, weil ja doch sehr viele Displays, da sind sehr viele, ist untertrieben, unglaublich viele. Da muss ich schon sagen, also es ist schon eine tolle Sache. Diese ultra hohe Auflösung, die diese Geräte haben, gegenüber den Vorgängermodellen, ist schon irre. Sony gibt auch an, dass die Lebensdauer der Leuchtmittel 6000 Stunden betragen soll. Auch das ist eine schöne Dauer, wenn ich bedenke, mein Teil, da ist mir 4000 angegeben im Sparmodus, aber das schafft es meist nicht. Die neuen HDR-Modus von dem, wie heißt der, VW 520, VW konnte ich mir merken. Da muss man sagen, also der Schwarzwert ist deutlich besser als von den Vorgängergeräten. Schwarzwert und Schwarz ist sowieso ein Thema. Nicht nur, weil viele Ecken schwarz sind, damit man besser sehen kann. Nee, es gibt auch noch andere Sachen. Der Dynamikumfang und die Präsenz der Farben, die Natürlichkeit der Farben, das ist doch eine irre Sache. Natürlich haben die spezielle Demo-Modi und Videos dafür gemacht und so. Aber das macht ja jeder. Man stellt ja nicht die schlechtesten Bilder da, wenn man ein gutes Gerät verkaufen will. Also, man sollte sich so etwas ansehen. Die kommen im Oktober auf den Markt. Allerdings, man darf nicht ganz arm sein, denn die Geräte fangen bei 3000 Euro an, das ist dieser VPL HW65 ES, dann der VW 320 ES, der liegt schon bei 6000 Euro und die große Büchse der VW 520 ES, von dem ich eben sprach, der liegt bei 10.000 Euro. Auch Epson kommt mit einem neuen Projektor, dem LS10000. Und dieser LS10000, das ist ein ganz schöner Apparat. Also gegenüber den herkömmlichen Projektoren wirkt er mächtig und wuchtig und fast bedrückend. Aber das hat seinen Grund. Müssen wir gleich noch drüber sprechen. Man hat jetzt die neue LCOS-Technik, diese Liquid Crystal on Silicon, eingesetzt. Epson hat das vor Jahren schon mal probiert, aber damals hat es nicht geklappt, das wurde nicht angenommen und es war auch technologisch noch nicht so weit, dass es wirklich gut war. Epson nennt das 3-LCD-Reflektiv. Also mit dem neuen Projekt, da versucht Epson dann aufzuschließen zu den Platzhirschen, die wir haben. Eben haben wir schon Sony besprochen davon. JVC gehört natürlich auch dazu. Mit dieser neuen Technologie kann man deutlich bessere Schwarzwerte erreichen. Auch hier wieder, man wirbt mit Schwarz, mit einem perfekten Schwarz. Ist natürlich Blödsinn. Schwarz kann man nicht erzeugen. Schwarz ist da und alles, was heller als schwarz ist, ist eben nicht mehr schwarz. Aber gut, Werbefuzzis kennen wir ja. Die erzählen immer so einen Quark. Also, man will vielleicht auch was anderes damit machen und sagen. Denn das Problem ist ja immer, wie macht man schwarz? Man darf kein Licht mehr durchlassen. Und wie kriegt man das nun hin? Unterschiedliche Technologien. Epson geht hier einen ganz, ganz neuen Weg, und zwar einen Laserprojektor. Eigentlich sind zwei Laser-Lichtquellen eingebaut. Bisher hatten wir ja diese Hochdrucklampen, die relativ schnell altern. Diese Lasereinheiten, die da drin sind, da sagt Epson, die halten 30.000 Stunden. Das ist ein Hammer. Also wenn das wirklich so wird, ich konnte es natürlich nicht ausprobieren, war die Zeit zu kurz dafür, aber das wäre schon ein Hammer. Man hat einen gelben und einen blauen Leuchtstoff, mit dem man dieses Laserlicht einfärbt und durch Mischen erreicht man dann quasi die Farben, die man braucht. Das heißt, wir müssen jetzt, dürfen nicht vergessen, es ist ja noch diese LCOS-Technologie davor geschaltet, die eigentlich die Farben und auch die Bilder macht, denn die Laser selbst können ja nun noch keine Bilder zeichnen. Soweit sind wir doch noch nicht. Aber sehr hell, das Teil, ein irrsinnig hohen Kontrast. Der Schwarzwert ist wirklich gut. Da kann man nicht meckern. Was wohl auch daran liegt, dass man diese Laser viel schneller abdunkeln kann, als man das mit einer Hochdrucklampe machen kann. Den Laser schaltet man aus und weg ist das Licht. Eine Hochdrucklampe schaltet man nicht aus, man dunkelt sie ab. Aber Epson kann da jetzt natürlich auch auf mechanische Filter verzichten. Da muss also nichts mehr abgedunkelt, abgefiltert werden, sondern man steuert das einfach über den Laser, über die Laserleistung. Die Schärfe von dem Ding ist, naja, sie ist gut. Es wird zwar von einem 4K Enhancement gesprochen, das heißt aber lange nicht, dass das Ding in 4K kann, sondern da versucht man mit Technik die Schärfe ein bisschen aufzupeppen. Es ist also kein 4K-Projektor, auch wenn sie da so ein Logo drauf haben, was das eigentlich vermitteln sollte. Warum man hier, naja, für mich ist irgendwie die Leute so ein bisschen verarschen, das machen will, sicherlich Marketingzwecke. Es ist, der Projektor ist es durchaus wert, dass man ihn sich ansieht. Denn wo brauchen wir wirklich 4K? Gut, bei manchen Blu-rays, bei manchen Discs, bei manchen Filmen. Aber wenn man nur damit Fernsehen gucken will oder normale Videos gucken will, brauchen wir keinen 4K. Da macht es durchaus Sinn, mal auf ein solches Gerät zu achten und zu gucken. 1500 Lumen, das Objektiv ist motorisiert. Ich kann es also per Motor plus minus 90 Grad horizontal und vertikal um plus minus 40 Grad schwenken und kann die Position natürlich speichern. So, und jetzt zum Preis. Ist klar, Lasertechnologie neu, teuer. Ja, hast du gedacht. Der kostet in Anführungszeichen nur 7000 Euro. Wenn wir uns die Preise von vorher von Sony dagegen ansehen, die gehen ja schon deutlich höher. Also, neue Technologie, gutes Produkt, extrem langlebig, nicht die absolute Spitze in Schärfe, aber mehr als gut gegenüber allem, was ich so bisher gesehen habe. Tolle Sache. Mimo. Das ist so ein Schlagwort, was in der letzten Zeit vor der IFA immer öfter in der Presse aufgetaucht ist. Mimo, da sind einige Hersteller vorgeprägt, zum Beispiel der AVM Fritzbox, die haben Mimo-fähige Router. Dann gibt es bereits von Linksys so etwas und von TP-Link. So, und jetzt ist auch Taiwan dabei, und zwar Asus. Asus hat einen Mimo-fähigen Router vorgestellt. Der sieht sehr futuristisch aus. Also erst habe ich gedacht, was ist denn das? Ist das irgendein dann Wurfgeschoss zum Bekämpfen von Feinden? Das Ding hat 8 Antennen, die sehen aus wie dicke, große Stachel. Die sind außen herum um ein rechteckiges, schwarzes Gehäuse. Fast sieht das Ding bedrohlich aus. Und dann, wenn man da näher drauf guckt, also man hat sich da schon einiges dabei gedacht. Der hat also diesen Broadcom-Chipsatz, der diese Mimo-Fähigkeiten hat. Und der arbeitet mit 2 Funkteilen im 5 GHz-Band und einem im 2,4 GHz-Band. So, und dann machen die jetzt etwas, alle 3 Module zusammen, sagen sie, sollen brutto bis zu 5334 Megabit übertragen. Das können Sie gleich wieder vergessen. Das ist genauso, wenn ich 3 Autos habe und ich addiere die Höchstgeschwindigkeiten. Das ist genauso albern wie das, was die hier gemacht haben. Aber über diese 8 Antennen, da sind 4 für den Sendemodus, 4 für den Empfang und laut Asus werden damit 500 Quadratmeter abgedeckt. Die WLAN-Clients, die versorgt er nicht, wie das eigentlich üblich ist bei vielen anderen, nacheinander, sondern die werden simultan gemäß dieser Spezifikation von Mimo versorgt. Und die angegebene Maximalgeschwindigkeit erreicht er mit einem, Trick. Ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzen wird. Aber nur so kann er eben in der 5 GHz Funkzelle zu echten 2167 Megabit pro Sekunde kommen, wie Asus sagt. Und zwar werden dafür 4 räumlich voneinander unabhängige Datenströme moduliert und die Daten mittels QAM 1024, das ist eine Modulationsart, auf das Signal aufgedrückt. Die können allerdings auch von als Nitro-QAM bezeichnet werden. Das ist also die Technologie, die noch nicht standardisiert ist, aber man weiß ja nicht. Es hat ja viele Vorläufe gegeben, die nie Standard waren und dann später doch zumindest kompatibel gemacht wurden. Also, der Router bringt, wenn man standardkonform arbeiten würde, im 5 GHz-Bereich mit seinen 4 Streams maximal 1733 Megabit brutto. Das ist also dann nicht die Werbeaussage, sondern das, was nach Chipsatz und Hersteller des Chipsatzes möglich ist. Also eine neue Geschichte, die mittlerweile von sehr vielen angewendet wird, an futuristisch aussehender Router, der ja doch für deutlich höhere Geschwindigkeiten sorgt, als wir das bisher kennen. Auf der IFA wurden immer viele neue Tablets vorgestellt. Auch diesmal war es wieder so. Eine unüberschaubare Vielfalt von unglaublich vielen Herstellern, selbst von Herstellern, von denen ich noch nie etwas gehört hatte, brachten ihre Tablets mit. Kleine, große, mittlere, schnelle, langsame, billige, teure. Allem gemein war, dass der Trend zum größeren Tablet geht, also 12 und über 12 Zoll groß gibt es mittlerweile, und dann, dass sie auch schneller werden. Hier geht nun, na, ich behaupte mal, die mehr um, dass mit Windows 10 die neuen Tablets schneller laufen sollen, als bisher mit Android und Ähnlichen. Wer es glaubt, ich müsste es ausprobieren, ich weiß es nicht. Die neuen Tablets, die da sind, die gehen so in Richtung High-End-Geräte. Also das Tablet kommt wohl, obwohl ein Trend zum Billig-Tablet da ist, auch in der anderen Richtung weiter in den Markt hinein. 700, 800, 1000 Euro ist überhaupt keine große Nummer mehr. Und dann kommt dazu Lautsprecher, Zusatztastaturen, wo man das Tablet quasi draufsteckt und hat eine Tastatur und arbeitet wie einen normalen Rechner und man nimmt es wieder runter und läuft damit weiter durch die Gegend hin. Die Tablets mit dem Intel Atom Prozessor, das läuft wohl langsam aus. Die sind dem Volk wohl zu langsam oder zumindest wird uns eingeredet, dass sie zu langsam seien. Die Neuvorstellung, die dort da sind, muss man abwarten, ob sich die wirklich durchsetzen, ob die vielleicht sogar, und das ist das, was ich so am Horizont sehe, die normalen Heimcomputer, diese großen Büchsen, die irgendwo unter Schreibtischen stehen, ob die auf Dauer ablösen können. Ich glaube, ja. Hat Ihre Oma ein Klugcloud oder ein Smartphone? Wahrscheinlich nicht. Ich habe da was gesehen von der Firma Doro, das ist eine schwedische Firma, die hat ein Smartphone vorgestellt, was ganz besonders auf ältere Menschen zielt. Hier hat man nicht einen überladenen Bildschirm mit unheimlich vielen Icons von irgendwelchen Applikationen da drauf, sondern eigentlich nur das Wichtigste, Telefon, also auf dem Startbildschirm, der ist sehr, sehr aufgeräumt, obwohl da blöde Bilder da im Hintergrund sind, die auch noch stören. Jedenfalls ältere Leute. Man geht also quasi durch Menü. Man tippt irgendwas an und wird dann Schritt für Schritt weitergeführt. Es wird also gefragt, was willst du? Willst du eine Nachricht? An wem willst du die Nachricht? Was willst du schreiben? Und dies und das. So eine Art an die Hand nehmen passiert da für Menschen, die nicht intuitiv mit dieser neuen Technologie umgehen können. Dabei ist das Gerät, obwohl es für ältere Menschen ist, mit einem Android 5.0 ausgerüstet. läuft sehr schnell, sehr ordentlich, sehr ruckelfrei. Natürlich LTE, hat ein 5 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280x720, was ja absolut reicht, wenn man keine besonderen Ansprüche hat. Und einem Akku mit 2000 mAh Kapazität. Das Gerät selbst an sich sieht gut aus, hat eine 8 Megapixel Kamera dabei mit Blitz und ist so eine Geschichte, wo ich sagen kann, damit kann ich mir vorstellen, dass man auch älteren Menschen die Angst nehmen kann, mit einer solchen neuen und modernen Technologie umzugehen und zurechtzukommen. Das Gerät ist nicht ganz billig, es wird 285 € kosten und kommt im Laufe des Herbstes in den Handel. Doro heißt das, D-O-R-O. Ja, Smartphone ist ja auch ein ganz mächtiges Thema gewesen und da gibt es ja Entwicklungen, wo ich mich wirklich frage, welchen Sinn macht das? Aber es ist unsinnig zu fragen, welchen Sinn es macht. Die Dinger sind da und werden konsumiert und man wird dann daran gemessen, ob man eben ein Smartphone mit einem 4K-Display hat, wofür auch immer. Ob ein Fingerabdrucksensor drauf ist, den man, wie wir wissen, leicht überlisten kann. Und so weiter. Die gibt es dann mittlerweile als Klapptelefone, also ähnlich wie so Raumschiff Enterprise kam da zum Aufklappen und da ist oben ein Display und unten eine Tastatur. Allerdings keine Buchstabentastatur, nur Ziffern und dann übliche eben über die Ziffern die Auswahl der Buchstaben. Diese neuen Geräte, also wenn ich mir das so ansehe, Sony, Huawei und so weiter, was sie da vorgestellt haben an neuen Geräten, ist eine schöne Geschichte. Sie können im Grunde genommen ein bisschen mehr von allem, was die jetzigen können. Was soll man auch großartig Neues reinpacken? Und sind bunt, sind vielleicht ein bisschen flacher geworden, ein bisschen leichter geworden, aber die Entwicklung scheint hier irgendwo an einem Stand gekommen zu sein, wo nur noch der Designer Fortschritt bringt. Weil wir gerade dabei sind, für unsere Telefone und auch für unsere Computer, sobald sie eine Kamera eingebaut haben, wird es ein neues Sicherheitskonzept geben, also nicht mehr Passworteingabe, sondern hier hat Microsoft mit Intel zusammen etwas entwickelt. Und zwar, man guckt den Computer an und noch bevor man mit dem Finger irgendwo drauf toucht, hat er einen erkannt oder auch nicht, wenn ich es nicht bin, sondern ein Fremder. Das Gesicht wird parametrisiert, 70 Punkte werden abgetastet und gespeichert. Und daraus soll man dann in nahezu jedem Winkel, jeder Beleuchtung, jeder Grimasse doch sehr sicher den eigentlichen Inhaber und Benutzer des Computers wiedererkennen können. Auch das kommt schon dieses Jahr im Herbst auf den Markt und die ersten Geräte habe ich schon gesehen auf der Fotokina. Was ich mir nur dabei überlege, Microsoft. Das heißt also, wenn ich diese Technologie nutze, hat Microsoft auch von mir ein Bild. Weiß, ob ich mich angemeldet habe an den Rechner oder nicht. Wenn ich mehrere Benutzer habe, wer hat sich angemeldet, wer hat was auf dem Rechner gemacht. Naja, ich will es nicht weiter ausführen. Eine tolle Technologie, mit der wir weiter ausgespäht und überwacht werden können. Aber sie wird sich wahrscheinlich auch durchsetzen, wenn ich mich vor meinem Rechner setze und er erkennt mich und gibt das frei. Und wenn mein Kollege, Nachbar oder sonst jemand kommt, sagt er, nee, du darfst hier nicht. Klar, das wollen die Menschen. Apple hat wohl anderen Herstellern auf dieser Welt Geschmack gemacht. Es sind so viele sogenannte Smartwatches gezeigt worden in allen möglichen Arten und Ausführungen. Ich habe mir mal so ein Ding angesehen von Huawei. Ist ja ganz gut. Dieses AMO-LED-Display macht ein sehr sauberes Bild. Also wenn man nicht genau hinguckt, könnte man meinen, das ist eine richtige analoge Uhr, je nachdem, welches Bild ich eben gerade aufgerufen habe, welche Uhr ich gerade eingestellt habe. Die Bedienung ist nicht an so einer kleinen Fummelskrone, sondern man dreht den äußeren Ring. Und ja, aber der Preis ist auch nicht so schlecht. 400 Euro kostet das Grundgerät. Natürlich kann ich dann wie üblich auch haben so ein richtig vergoldete Uhr, so ein Protzwecker da für 800 Euro. Und mit Diamanten habe ich sie auch schon gesehen. Also es ist eine schöne Uhr, es ist ein gutes Display. Moto 360 heißt diese Huawei Watch. Das Display hat mich wirklich begeistert. Und diese OLED-Technologie, die kommt ja nun wirklich so langsam in Fahrt. OLED, Sie wissen, was das ist, ja. Es sind keine beleuchteten, von hinten beleuchteten LCD oder irgendwie anders geartete Sachen oder LED-Displays, sondern die OLEDs, die leuchten selbst in kleinen Punkten und das O steht für organisch, weil sie von ihrer Struktur, von ihrem Aufbau her etwas anders sind. Aber zurück, diese Uhr läuft natürlich mit einem Android-Betriebssystem. Der Akku ist nur 300 mAh dick, möchte ich mal sagen. Das reicht laut Hersteller für 1,5 Tage Laufzeit. Man muss sehen, ob es wirklich so weit reicht. Aber im Grunde bedeutet es, die Uhr muss jeden Abend aufgeladen werden. Ja, dafür hat sie ein schönes Lederarmband und lässt sich austauschen gegen viele andere und was weiß ich nicht alles. Also eine Uhr, ich weiß nicht, ob ich eine Uhr haben muss. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll. Natürlich unheimlich, unendlich viele Möglichkeiten, was man alles tun und machen kann, aber Sinn macht's für mich nicht. Hi-Fi-Freaks kennen Marshall, den Hersteller von High-End-Verstärkern. Und dieser Name klebt auf einem Smartphone, obwohl es vom anderen Hersteller hergestellt worden ist. Aber die haben wohl irgendwie zusammengearbeitet. Dieses Teil hat zwei Mikrofone. Nimmt über diese Mikrofone verlustfrei in FLAC-Format Dateien auf. Und hat einen Soundprozessor eingebaut, mit dem auch alte Aufnahmen wirklich deutlich aufgebessert werden können. Also ein Gerät, welches in der Hauptsache ausgerichtet ist für denjenigen, der einen vernünftigen, guten Sound haben will, der richtige, schöne, gute Aufnahmen machen will, wäre vielleicht in so einer Art Mobiltelefon mit Reporter Einrichtung, denn das, was dort vorgeführt wurde, was dort aufgenommen wurde, direkt und live und wiedergegeben wurde, das war schon erstaunlich, mehr als erstaunlich. 4,7 Zoll großes Display ist also auch Stand der Technik, passt in die Hemdentasche. Ein Qualcomm Snapdragon 410 drin, 2 GB RAM, 16 GB Flash. Und ein Akku, der mit 2500 mAh doch ganz schön dick ist. Und natürlich kann man die Speicherkapazität mit der MicroSD erweitern. Also, das soll auch im Oktober schon im Handel sein und 550 Euro kosten. Aber wenn ich mir überlege, was ein vernünftiges Aufnahmegerät kostet, ich glaube, mit dem Ding, vielleicht noch anschließend von externen Mikrofonen, kann ich mein altes Aufnahmegerät in die Ecke stellen. Auch in der, ich nenne das Irrenecke, habe ich auf der internationalen Funkausstellung wieder etwas gefunden. Und zwar bei der, ich kann gar nicht mehr verlachen. Und zwar einen sogenannten Wurster. Was ist ein Wurster? Naja, ein Wurster ist ein Toaster für Würste. Und das heißt, da ist so ein 2000 Watt Heizung eingebaut. Dann muss man das Ding einschalten, erwärmen lassen. Und dann kann man jeweils zwei Würste, laut Herstellerangabe, 16 bis 22 Zentimeter lang, da reinlegen, maximal 3 Zentimeter dick. Und die werden dann innerhalb von 5 Minuten rundherum knusprig braun. So. Schmecken gut, kann man wirklich nicht meckern. Die Idee ist, man zielt hier direkt auf Männer ab. Ja, so nach dem Motto, die haben keine Lust zu kochen oder sonst was, die kaufen sich einen Wurster. Übrigens, das Teil wiegt 6 Kilo. Ja, das ist auch so ein bisschen dicker, größer, höher als ein normaler Toaster. Und dann ist auch noch da die Soßen, die nennen sich dann Heulsoße, Bullenritt, der Burner und so weiter. Und auf dem Teil sind drauf, Mann mit Doppel-N lässt nichts anbrennen oder Moments of Man. Also man will hier ganz gezielt irgendwelche Leute oder Männer ansprechen, die wohl gerne eine Bratwurst essen, aber nicht gern sich diese Bratwurst machen. Es soll auf den Markt kommen, nächsten Monat schon, und man will in Baumärkten dieses Teil, diesen Wurster verwursteln. Ob er aber wirklich so viel Erfolg haben wird, weiß ich nicht, denn bei einem Preis von 400 Euro ist mir die Wurst fast im Hals stecken geblieben. So, OLEDs, auch in Fernsehgeräten, so langsam kommen sie. Displays, die von beiden Seiten ein Bild darstellen können. Dann Kameras, die als Actioncam in 4K Rundumaufnahmen machen können. Ich weiß es nicht. Es gibt also so viel, unendlich, unglaublich viel. Und Dinge dabei, die einfach irre sind. Die internationale Funkausstellung in Berlin ist zu Ende. Nächstes Jahr gibt es eine neue, ich glaube vom 2. bis 7. September. Planen Sie das jetzt schon mal ein. Es ist ein Erlebnis und wenn man, Sie müssen ja jedes Jahr dahin, aber wenn man das einmal gesehen hat und diese unglaubliche Vielfalt an technischen Neuigkeiten, die zum Teil aber auch wieder verschwinden und gar nicht auf den Markt kommen. Zum Beispiel 3D-Fernsehen war ja auch mal so ein Ding. Da wollte die Industrie uns irgend so ein Scheiß aufs Auge drücken, was kein Mensch wollte. Da haben die Leute dann wie Marsmännchen, Oma, Opa, Vater, Mutter, Tochter, Schwester auf dem Sofa gesessen. Jeder hat eine Brille auf. Sowas Blödes. Aber ich kann mal sehen. Irgendwas drücken sie uns wieder auf und dann kommt wieder was Neues, wieder was Neues. Die Wirtschaft muss brummen. So, jetzt brummt mein Magen. Also ich hole den Daumen nach oben, zeige damit an, dass die Sendung zu Ende ist und bitte Sie nochmal bei uns in den Shop zu schauen. Und jo, wenn Sie Lust haben, nächste Woche wieder. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.